Ja, ein schönes Pfingstwochenende wünsche ich dir, lieber Nathan Giwerzew, und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Ja, liebe Grüße nach Berlin. Schön, dass du mal wieder mein Gast bist.
Freut mich auch.
Ja, einmal im Jahr bist du mal hier und dann sind das immer qualitativ sehr hochwertige Folgen, wie ich finde. Und ich denke, das wird diesmal genauso sein. Das ist ein Thema, das knüpft ein bisschen an die letzte Folge, die ich gemacht habe mit Axel Reitz, wo wir uns ja mit der Geschichte und Anatomie rechtsradikaler, rechtsextremer Parteien in Deutschland seit den 50er Jahren bis heute befasst haben. Natürlich auch mit der AfD, das ist ja nun mal wenig verwunderlich, das ist immer die erfolgreichste rechtsradikale bis zum Teil rechtsextreme Partei. Und wir knüpfen an einen Artikel, den du vor paar Tagen veröffentlicht hast. Wann kam er raus? Am 18.05. Und zwar, du schreibst da für die NZZ. Bist du eigentlich freier Mitarbeiter oder bist du fester Redakteur?
Ich bin Redakteur im Berliner Büro.
Okay, genau. Dann schreibst du, du schreibst regelmäßig für die NZZ. Und da gibt es immer eine Rubrik, die heißt Der andere Blick. Und die lese ich mal ganz gerne, weil die vieles, was so manchmal recht einseitig besprochen wird von der sonstigen Medienlandschaft aus einem anderen Blick halt betrachtet. Und da hast du einen Beitrag verfasst. Und zwar, wer Beamte austauscht, begeht keinen Staatsstreich. Die Aufregung über die Pläne der AfD in Sachsen-Anhalt ist überzogen. Das ist der Titel. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, weil die AfD ist laut Umfragen in Sachsen-Anhalt, jetzt die aktuellste Umfrage ist, glaube ich, eine knappe Woche alt, bei über 40%. Für die anderen Parteien sieht es nicht gut aus. Linke, glaube ich, 13, SPD 6, CDU, weiß ich gar nicht, knapp 21%. Und Grüne, FDP und BSW wären gar nicht mehr im Landtag. Dementsprechend wird das möglicherweise das erste Bundesland, was von der AfD regiert werden wird. Und da gibt es natürlich jetzt wilde Spekulationen von allen Seiten. Es gibt eine Hysterie, es gibt eine sachliche Auseinandersetzung, die lese ich eher in der Welt oder bei dir, also beziehungsweise bei der Zeitschrift, für die du schreibst, auch in deinen Artikeln. Und und ich möchte mich mal mit dir auseinandersetzen, was würde das denn bedeuten? Wie realistisch ist das, dass die AfD alleine regiert? Sie wollen ja auch mit keiner anderen Partei koalieren. Was gäbe es dann für andere Optionen? Also ja, eine Allparteienkoalition, aber selbst das wäre natürlich vielleicht schwierig, das zu erreichen. So, dann würde ich mich gerne auseinandersetzen mit Hysterie, die gemacht wird um einen potenziellen AfD-Wahlerfolg. Aber auch, ich möchte mich auch realistisch mit dir auseinandersetzen, was das denn konkret bedeuten würde. Also wir nehmen die AfD beim Wort und gucken uns an, was fordern die eigentlich so? Was sind das für Leute im Background? Wie sind deren Positionen? Ja, und was ist überhaupt realistisch? Weil Sachsen-Anhalt ist halt ein Bundesland, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber ich würde mal sagen, früher haben wir gesagt, ostdeutsches Abbruchgebiet, wo halt eigentlich keiner freiwillig leben möchte. Und das, ich finde nicht, dass sich das so großartig verändert hat. Ich war die letzten Jahre ab und zu mal beruflich in Sachsen-Anhalt, gerade erst vor kurzem in Dessau. Dessau ist ja noch eine große Stadt noch, aber Sachsen-Anhalt ist halt nicht Westdeutschland. So, und
ja, ich meine, ich kenne Magdeburg
furchtbar.
Aus meiner Kindheit noch ganz gut, weil wir da meine Großeltern länger gelebt haben. Hm. Ja, zunächst mal zu der Frage, wie realistisch so eine AfD-Regierung ist. Also bei der AfD ist so ein bisschen das Paradox, dass in den westdeutschen Ballungszentren, die entscheidend sind für Bundestagswahlen, ich meine, im Osten leben nur 16%, ist die AfD in der Regel viel moderater und normaler als im Osten. Und im Osten ist sie, finde ich, da kann man das tatsächlich sagen, bewegende rechtsradikale Partei. Das sieht man in Sachsen-Anhalt besonders stark. Hm. Und dort ist sie aber auch besonders populär. So, die Bevölkerungsstruktur von Sachsen-Anhalt haben wir im Vorfeld besprochen. Deutschlands ältestes Bundesland, Durchschnittsalter 48 Jahre. Das heißt, du hattest nach der Wende einen enormen Braindrain, der sich wahrscheinlich noch bis in die 2000er fortgesetzt hat. Und eine alte Bevölkerung, also so die ganzen, diese rechten Vorstellungen von da aus wird die Wende eingeleitet, kommen wir später darauf zu sprechen. Das ist schon aus meiner Sicht ziemlich illusorisch. Mhm. Sie bauen das aber natürlich auf die aktuellen Umfragewerte und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie, falls die anderen Parteien, die du angesprochen hast, BSW, FDP, Grüne, nicht reinkommen, dass sie dann die absolute Mehrheit bekommen. Dann reichen schon so 44-45%. Momentan haben sie diese Marke in den Umfragen noch nicht überschritten. Mhm. So sein, dass es dann doch knapp wird. Aber die AfD denkt natürlich strategisch, anders als Parteien wie die CDU oder SPD. Die AfD in Sachsen-Anhalt sagt ganz offen, wir wären auch nicht bereit, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren. Es sind entweder wir oder halt die sogenannten Altparteien.
Genau, ja, im Prinzip strategisch denken, ja, das unterscheidet die AfD auch von allen anderen Parteien, weil strategisch denken, vielleicht die Grünen noch, die würde ich auch sagen, haben auch so ein gewisses strategisches Denken, vielleicht.
Seit der Bundestagswahl auch, ja, aber halt, das unterscheidet Bewegungsparteien von Volksparteien generell und die AfD ist eine Bewegungspartei.
Genau, im Prinzip ist das aber auch relativ ähnlich zu den Anfangstagen der Grünen, dass die AfD nämlich auch ein Sammelbecken ist für alle möglichen Leute und da sammelt sich ja von irgendwelchen libertären Elon Musk-Fans bis hin zu strammen, rechtsextremen, völkischen Höcke-Fans sammelt sich da ja alles, inklusive Russland-Freunde, Esoteriker, Reichsbürger und das ist ein Milieu, was gerade im Osten durchaus nicht klein ist und ich will jetzt nicht sagen, das sind diejenigen, die halt jetzt also dafür gibt es dann doch zu wenig von denen dann, dass die jetzt alle verantwortlich werden für den AfD-Wahlsieg. Aber natürlich ist das auch ein Teil des AfD-Milieus, der AfD-Wählerschaft und auch Teil der direkten Partei. Gerade Sachsen-Anhalt hat auch interessante Personalien. Ulrich Siegmund ist ja relativ bekannt mittlerweile, ist ja der Spitzenkandidat. Der ist ja noch so relativ smart im Auftreten, aber es gibt jemanden, der ist jetzt, ich glaube, der ist der Co-Vorsitzende des Landesverbands Sachsen-Anhalt, nämlich der Till Schneider, ne?
Genau, das ist der Co-Fraktionschef und Co-Fraktionschef, ja. Und kultur- und bildungspolitischer Sprecher im Landtag. Und ich würde sagen, so während Siegmund das TikTok-Gesicht der AfD in Sachsen-Anhalt ist und also er eignet sich sehr gut zum Spitzenkandidaten, auch weil er halt, wenn man von der Bevölkerung her denkt, der verkörpert so ein bisschen diese Schwiegersohn-Figur, den auf dem Marktplatz lassen und muss sich für ihn nicht schämen. Der hat ein gewisses Charisma, der versammelt Leute hinter sich, aber der Vordenker ist jemand anders. Das ist Hans-Thomas Tillschneider. Der tritt halt in diesen klassischen rechten Vorfeldmedien immer wieder auf, Kompaktmagazin, Deutschlandkurier und so weiter. Kann man belächeln, aber das ist, glaube ich, schon ein, auch für die anderen Parteien, ein ernstzunehmender Gegner, weil er ein strategisches Konzept hat. Ich glaube, dieses Konzept hat seine Schwachstellen, aber wenn wir uns das Wahlprogramm anschauen, das er geschrieben hat für die AfD in Sachsen-Anhalt, gibt es da schon sehr klare Vorstellungen. Also er denkt, von zwei Punkten her, zum einen sozialpolitisch, die AfD im Osten generell ist ja nicht wirklich marktliberal, sondern im Gegenteil, will mehr Staat, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, zum Beispiel im Bereich Rente, verspricht ziemlich kostspielige Geschenke an ihre, in dem Fall vor allem deutsche Wählerschaft. Zum anderen, das ist, glaube ich, viel wichtiger, denkt er kultur- und bildungspolitisch. Und da kommen wir zu der Frage, vom Anfang, die du aufgeworfen hast, was kann so eine Regierung überhaupt machen? Anders als im Bereich der Bundesgesetze können Länder schon ziemlich viel, gerade im Bildungsbereich, selbst machen. Da gilt ja die Landesautonomie. Wenn ich das so überblicke, grob die Hälfte des Wahlprogramms handelt von solchen Dingen wie Schule, Gedenkstättenarbeit, Vereinsförderung etc.
Ja, bevor wir uns anschauen, was denn überhaupt möglich wäre, wenn die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit hat und Regierungsgewalt übernimmt in Sachsen-Anhalt, das wäre das erste Bundesland, wo sie Regierungsmacht hätten, will ich mich noch mal ein bisschen mehr mit Teilen des Wahlprogramms auseinandersetzen, weil, ja, wir haben gesagt, Sachsen-Anhalt ist das älteste Bundesland Deutschlands. Sachsen-Anhalt ist wirklich ein Abbruch-Bundesland. Ich kenne das, ich habe da etliche Mal die letzten Jahre gearbeitet. Da gibt es halt zwei Ballungszentren, Halle und Magdeburg und Dessau vielleicht noch, ja, okay, aber ansonsten ist das halt sehr ländlich geprägt. Es gibt sehr viel wirklich abgehängte Regionen. Ich war vor ein paar Jahren mal in Zerbst, keine Sau kennt das. Vielleicht kennen das noch Leute, die früher mal in den Nullerjahren, ich glaube, das war Frauentausch, diese Assi-TV, Trash-TV-Sendung auf RTL 2, mal geguckt haben, weil da gab es mal eine Folge, wo auch ein Frauentausch stattfand zwischen einer Familie aus Zerbst und irgendeiner westdeutschen Großstadt, glaube ich. Und das ist halt so wirklich das Klischeebild, der dumme Mecker-Ossi und so weiter. Und das waren ja eigentlich immer Leute, das waren ja wirklich echt arme Schweine, die sie da vorgeführt haben. Und danach hat sich dann so ein Mob, ich glaube 2008 war das, hat sich dann vor dem Haus dieser Familie in Zerbst versammelt und hat das halt irgendwie, haben die halt bedroht und mit Eiern beworfen, weil sie gesagt haben, die haben das Bild von Zerbst beschädigt. Und ich dachte, was für ein Bild von Zerbst? Hatte Zerbst jemals einen Ruf? Kennt man das? Da war ich vor ein paar Jahren mal, da war ich in der Schule, hab da gearbeitet und da kannten Schüler, und das waren Achtklässler, hat noch nie, und zwar keiner, hatte irgendwas mal jemals vom Holocaust gehört. Also nicht mal den Begriff. Und ich dachte, okay.
Ja. Genau,
also ich meine, Zerbst, ich finde, das ist sinnbildlich für dieses Bundesland, weil das ist eine Stadt total, also da investiert niemand irgendwas. Da gibt es keine Arbeit, keine Wirtschaft, da gibt es keine einheimische Industrie. Die Leute haben da ganz andere Probleme als irgendeinen rechten Kulturkampfquatsch. Und das ist so, wenn du halt sagst, der Tischschneider legt sehr viel Wert auf Kulturpolitik, dann kann man sich auch denken, also beziehungsweise da würde ich mir die Frage stellen, ja, okay, und was habe ich denn davon? Also ich als jemand, der da zum Beispiel in Zerbst leben würde, mich denken, ja, aber kriege ich dann dadurch einen Arbeitsplatz oder eine sichere Rente oder soziale Sicherheit? Ja, da würde ich mir denken, wie stellen die sich das denn vor? Weil du hast so geile Sachen rausgesucht, zum Beispiel, das hattest du mir gerade eben noch geschickt, mit dem ich, Beleidigung des Deutschtums sollte unter Strafe gestellt werden, genauso wie der Volk, also analog zum Volksverhetzungsparagrafen. Okay.
Ja, ich meine, also da sieht man halt, dass die AfD da in ihrem Denken gar nicht so anders ist als gewisse linke Strömungen. Es ist einfach nur spiegelverkehrt. Also Linke wollen irgendwie unter Strafe stellen, wenn du eine Transfrau misgenderst, und die wollen Beleidigung des Deutschtums unter Strafe stellen. Aber ich fand es sehr interessant, was du über deine Erfahrungen in Sachsen-Anhalt gesagt hast. Ach, das hat ja noch nie vom Holocaust gehört haben. Also ich glaube, das muss man auch, glaube ich, mehr oder weniger sehen, noch aus der Zeit vor der AfD, nach der Wende. Für die Rechtsradikalen, für Rechtsextreme, waren eben gerade solche Abbruchgebiete wie Sachsen-Anhalt sehr attraktiv. Aus zwei Gründen. Zum einen haben sie gesagt, so wie du auch erlebt hast, was du auch erlebt hast, die Ossis haben noch nie vom Holocaust gehört. Das heißt, sie sind sozusagen unverdorben von der Re-Education der Westalliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt riesigen Leerstand. Das heißt, man kann Immobilien aufkaufen recht kürzlich, man kann neue Strukturen aufbauen. So hat das auch Kurt Kubitschek mit seinem Institut für Staatspolitik gemacht, das in Sachsen-Anhalt liegt, in Schnellroda. Also die betrachten Kulturpolitik im Grunde als Chance, diese abgehängten Menschen als so formbare Masse zu sehen, von der aus sie glauben, dass das dann ausstrahlen kann auf andere Bundesländer. Das steht so ziemlich genau auch im Wahlprogramm. Die Stelle habe ich gerade offen. Genau. Da Kultur in der Bundesrepublik Ländersache ist, verfügen wir nach einem Sieg über vielfältige Möglichkeiten, unsere Vorstellungen umzusetzen. Wir werden Sachsen-Anhalt zum Musterland der Kulturpolitik machen, das eine Strahlkraft auf andere Bundesländer entfaltet und so den Wandel in ganz Deutschland anstoßen kann. Mhm. Das heißt, wenn man dieses Wahlprogramm liest, denkt man sich stellenweise, dass es so ein sehr idealistisches Politikverständnis ist. Das heißt, diese ganzen Probleme, Entvölkerung, Pflegenotstand, bröckelnde Infrastruktur, das kommt da alles vor. Aber die AfD meint halt mehr auf dieser ideologischen Ebene ansetzen zu können, und ich habe da große Zweifel, ob die damit Erfolg haben können.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber das ist typisch halt für so rechte Bewegungs-, also für Linke natürlich auch, also für ideologisch getriebene Bewegungspolitiker. Ich kenne das noch von früher, von der NPD, die ja auch Wahlerfolge hatte in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern und dann ja auch da, also in so einem Größenwahn verfallen sind. Jetzt erobern wir auch den Westen und dann der Bundestag und dann wird aufgeräumt und so weiter. Und weil die NPD natürlich auch nochmal eine andere Partei war als die AfD, wobei es teilweise ja auch heute, wie Axel Reitz letzte Woche auch sagte, tonal zumindest gibt es manchmal keinen Unterschied mehr zwischen Aussagen von NPD dann von vor 20 Jahren und einigen Aussagen von manchen AfD-Mitgliedern heutzutage. Aber im Prinzip ist das natürlich ähnlich. Also das ist so eine Art Politikdarstellertum, die eigentlich keine Realpolitik machen. Es wird ganz viel Wert auf Kulturpolitik und Raumergreifungsstrategien gelegt und so weiter. Das hat die NPD damals auch gemacht, und die hatte auch vorfeldpolitisch auch Erfolge, weil die in Sachsen zum Beispiel vor ein paar Jahren, also gerade in den 90ern war die Neonazi-Szene ja eine sehr dominante Jugendkultur, die teilweise ganze Landstriche dominiert und terrorisiert haben. Und das war irgendwann, wurde das später zum Vorfeld der NPD, die dann halt Wahlkampf gemacht haben, Plakate aufgehängt haben und einfach auch eine Dominanz ausgeübt haben, wenn man sich so alte Reportagen anguckt. Es gab mal eine vom MDR über den Einzug der NPD und also den Wahlerfolg der NPD in Sachsen. Der heißt Lauter nette Leute, heißt die Doku. Die gibt es auf YouTube, glaube ich, noch. Ganz interessant, zum Beispiel, wenn man dort, da haben die Redakteure vom MDR dann Interviews geführt mit Leuten in Pirna oder Königstein. Das war damals absolute NPD-Hochburg, wo die über 20% gekriegt haben. Und die AfD heute hat da, glaube ich, in solchen Regionen halt 40 oder noch mehr Prozent. Also es gibt da auch schon ein verfestigtes rechtes Wählerpotenzial. Und das gibt es seit über 20 Jahren. Und die Interviews damals waren halt, dass halt Leute es auch einfach vor laufender Kamera nicht, die haben sich nicht getraut zu sagen, nee, wir haben die nicht gewählt oder so. Und ich meine, die NPD ist halt, Also wie gesagt, das ist halt noch, das war immer eine Kleinstpartei. Die AfD heute hat eine ganz andere Macht. Übrigens, das habe ich auch nochmal, das ist auch nicht ganz uninteressant. In Halberstadt zum Beispiel, ist ja Harzgebiet, Sachsen-Anhalt, Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg. Das ist zum Beispiel, gerade Halberstadt ist auch so eine Stadt, wo auch in den letzten Jahren vermehrt Neonazis aus dem Westen noch wieder hingezogen sind und dort halt auch Infrastruktur aufbauen, weil es ist genau das, was du beschreibst, was in den 90ern schon Strategie war von westdeutschen Neonazis und rechtsextremen Kadern, in genau diese Orte zu ziehen, wo halt die halt abgehängt sind, weil du da halt auf ein ganz anderes Verständnis triffst und das mischt sich teilweise. In Halberstadt gibt es, glaube ich, bis heute noch diese Montagsdemos, die aus diesen ganzen Corona-Protesten hervorgegangen sind. Und mittlerweile mischt sich da ja alles Russland-Fans, Esoteriker, irgendwelche verrückten Impfgegner und Verschwörungshainis und so weiter, bis hin zu knallharten Neonazis, die da auch ganz offen auftreten und auch auf eine Sympathie stoßen, die im Westen gar nicht möglich wäre. Also das ist auch so eine Vermischung des Vorfeldes und das auch, wo du gesagt hast, dass der Till Schneider auch fürs Kompaktmagazin schreibt. Das muss man immer wieder betonen. Natürlich ist das Kompaktmagazin lächerlicher Schund, aber das lesen trotzdem ein paar 10.000 Leute. Elsass hat auch nochmal so einen Märtyrerstatus gekriegt durch dieses völlig absurde Verbotsverfahren nach Gutsherrenart von Frau Faeser. Gut, dass sie weg ist. Peinlich einfach. Und das schreiben aber AfD-Politiker, das schreibt halt das ganze rechte Milieu bis hin auch zum Teil halt bis hin zu irgendwelchen Neonazis, die ja zumindest Werbung machen dürfen für ihre rechtsradikalen Kochbücher, wie Tommy.
Ja,
und das ist eine Gemengelage, die gibt es so im Westen gar nicht. Das genau, ist sehr, sehr spezifisch ostdeutsch.
Muss man auch betonen, wie sehr sich die Ost-AfD-Landesverbände von denen im Westen unterscheiden. Also es sind, glaube ich, so zwei konkurrierende Strategien, die AfD im Osten, also gerade so Leute wie Höcke, Till Schneider oder Bernd in Brandenburg, die glauben, wir erobern mit absoluten Mehrheiten unsere Bundesländer und dann strahlt das so magisch auf den Rest Deutschlands aus.
Mhm.
Und dann gibt es westdeutsche Politiker wie Rüdiger Lukassen zum Beispiel, der wurde letztens abgesägt im Bundestag als verteidigungspolitischer Sprecher, war lange bei der Bundeswehr, ist mehr oder weniger weltanschaulich verankert in der alten BRD, in der Bonner Republik, und der sagt, mag sein, dass ihr mit dieser Taktik die Ostbundesländer gewinnt, aber Bundestagswahlen werden im Westen gewonnen. Und mit irgendwie plumpem Anti-Amerikanismus und Rückabwicklung deutscher Erinnerungskultur und Geschichte nur von 1933 lernen und so weiter, schreckt ihr westdeutsche Wähler ab und macht die AfD zur ostdeutschen Nischenpartei. Ich würde sagen, in der AfD ist noch nicht entschieden, wer sich am Ende durchsetzt. Die Ossis sind natürlich die Lauteren und sie sind in Bundesländern die Erfolgreicheren. Aber genau deshalb fände ich sehr interessant, was passiert, auch wenn es natürlich zynisch klingt, ich fände es trotzdem interessant, was passiert, wenn die in Sachsen-Anhalt regieren. Das sieht man dann, in meinem Artikel habe ich das zum Schluss auch beschrieben, so die glauben, ja, dass das der Brückenkopf ist zur Eroberung Deutschlands, aber sie müssten sich auseinandersetzen mit ganz konkreten Problemen eines überalterten und abgewrackten Bundeslands, aus dem jetzt wahrscheinlich auch noch die Industrie abziehen wird, die noch geblieben ist, infolge der aktuellen Wirtschaftskrise, hohen Energiepreise und so weiter.
Mhm.
Was die im Wahlprogramm versprechen, sind im Grunde staatliche Sozialgeschenke. Also sie wollen die Privatisierung von Kliniken stoppen, klassisch linke Forderung, wollen, dass der Staat das alles übernimmt. Sie wollen hohe Renten für so ziemlich alle Rentner, gerade auch für Leute, die schwer gearbeitet haben. Klingt toll. Das Problem ist halt, im Osten leben die meisten Rentner von Grundsicherungsbezügen, weil es halt keine umlagefinanzierte Rente gab in der DDR. Woher soll das Geld kommen? Alle diese praktischen Probleme würden auf einmal auftauchen. Und zu allerletzt, wir erinnern uns möglicherweise an die Verwandtschaftsaffäre von vor ungefähr ein paar Monaten. Diese Verwandtenaffäre in Sachsen-Anhalt, das herauskam, dass die AfD in Sachsen-Anhalt für viele Mitarbeiterbüros, ihre Abgeordneten im Bundestag, im Landtag, in den Fraktionen Familienangehörige beschäftigt hatte. Und ich würde sagen, zu einem gewissen Teil gab es sicher eine bestimmte Art von Korruption und Bereicherungstrieb. Aber das Problem ist auch einfach ein Personalmangel. Also wer ein guter Jurist ist, wer Karriere machen will, der geht auch heute noch zu großen Teilen in den Westen.
Mhm.
Zumal sich kaum jemand für so einen radikalen Landesverband politisch verbrennen möchte, als qualifizierter Mitarbeiter. Was haben die also gemacht? Sicher auch aus Personalnot, haben ihre Cousins, Cousinen, Ehefrauen, Ehemänner angestellt und der Siegmund sogar sein Vater für einen anderen Abgeordneten über Kreuz. Das heißt, wenn jetzt die AfD ankündigt. Sigmund hat es in einem Interview letztens gesagt, wir werden 100 bis 200 Spitzenbeamte austauschen gegen unsere Leute, die natürlich kompetent sind und nicht nach weltanschaulichen Kriterien und so weiter, aber wir wollen diese links-grüne Beamtenschaft austauschen. Das ist die Frage, mit wem? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so möglich wäre, zumal sie gerade auf der unteren Beamtenebene das auch nicht dürfen.
Wo du gerade sagst, Cousins und Cousinen, dann weiß ich, muss ich immer so Berliner arabische Clans denken oder so. Ja, mein Cousin regelt. Das ist Vetternwirtschaft, Clanstruktur, ja, gut. Aber das mit dem Personalproblem ist auch, ja, das ist halt ein reales Problem. Ja. Also wahrscheinlich denken sie dann so, ja, wenn wir da erstmal die absolute Macht haben, dann kommen die alle rüber und dann wird Sachsen-Anhalt der Garten Eden, das Paradies.
Das ist, was sie sich wahrscheinlich selber einreden, aber das Problem ist halt, dass ich glaube nicht, dass sich diese Lücken so leicht füllen lassen. Also insofern wirft die CDU da gerade auch massiv Nebelkerzen und die SPD, es war erstmal der Innenminister Thürings, Georg Mayer von der SPD, der lustigerweise selbst aus Baden-Württemberg stammt. Aber jedenfalls hat er gesagt, so ja, es droht so eine Art Staatsstreich. Ja. Und da denke ich mir so, Staatsstreich, da stelle ich mir vor, dass irgendwelche Truppenverbände kommen und das Parlament besetzen und Minister irgendwie unter vorgehaltener Waffe zum Rücktritt zwingen und so weiter. Das wird nicht passieren. Deswegen ist das ein völlig überzogenes Vokabular. Ich glaube, dass eher, dass die AfD guckt, okay, wie haben linke Parteien es in der Vergangenheit geschafft, ihre kulturelle Hegemonie durchzusetzen? Und vor allem die Grünen, teilweise auch die SPD, haben das so gemacht. Wir erinnern uns doch an Habeck im Wirtschaftsministerium. Die haben halt einfach die Staatssekretäre der früheren Regierung durch ihre ausgetauscht und deren Stäbe dort installiert. Also wie konnte Patrick Greichen so weit kommen, dass er dieses Heizungsgesetz fast durchgebracht hat? Mhm. Er war an einem sehr mächtigen Posten im Wirtschaftsministerium und hat seine Energiewende-Lobbyisten dort installiert. Und die AfD sieht es und glaubt, sie kann es kopieren, glaubt aber noch einen Schritt weiter gehen zu können. Die guckt in die USA, wo Trump im Grunde ganze Ministerien auch bis in die unteren Arbeitsebenen austauschen lassen und denkt so, okay, wenn wir das machen, kann uns niemand blockieren. Nur das Ding ist halt, als Bundesland kannst du nicht einfach machen, was du willst. Es gibt Landesgesetze und es gibt Bundesgesetze und die Bundesgesetze schlagen immer die Landesgesetze. Das Bundesgesetz ist verboten, untere Arbeitsebenen auszutauschen. Wenn du dich mit dem Bund anlegst, auch gerade in solchen Sachen, kannst du natürlich machen, aber es gibt Folgen. Dann kann der Bund dem Land die Gelder streichen. Wo will dann die AfD das Geld hernehmen, um rosige Renten auszuzahlen und Krankenhäuser zu verstaatlichen? So, das sind die ganzen Folgekosten, die die AfD so lange verdrängen kann, solange sie nicht in Verantwortung ist. Aber sobald sie in Verantwortung ist, kommen diese Dinge auf und dann könnte es schwierig werden für eine AfD-Regierung.
Ja, im Prinzip würde ich auch sagen, also wir können ja gleich auch noch über die ganze Hysterie sprechen. Das, was der Herr Mayer da sagte mit dem Staatsstreich, das ist natürlich also völlig überzogener Quatsch. Da gibt es ja einige Äußerungen natürlich jetzt, die wird das so, also diese zwanghaften NS-Assoziationen, das ist absolute Pest. Also ich diskutiere auch gar nicht mit Leuten, die ernsthaft die AfD in eine Linie, also die AfD als NSDAP 2.0 darstellen. Das ist so dermaßen geschichtsrevisionistisch und eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Der ist für mich gar nicht satisfaktionsfähig, wer sowas ernsthaft sagt. Dementsprechend ist das ein Vokabular, was man generell ablehnen soll. Aber natürlich, ein Herr Mayer weiß ganz genau, was er da sagt. Und der benutzt natürlich bewusst dieses Vokabular, um nochmal so einen Schreckensmoment hervorzurufen, der aber gar nichts mehr bringt, weil die Leute wählen die AfD trotzdem. Beziehungsweise ich würde eher noch denken, naja, dann denken sie, ist eh egal, weil dieser Begriff Nazi auch komplett seinen Schrecken verloren hat, woran die linken Kulturkämpfer erheblichen Anteil daran haben. Das muss man einfach mal den Leuten mal anlassen.
Waren die Grünen, zum Teil auch die SPD, die Beamtenschaft politisiert haben. So, die haben ja im Grunde die Blaupause geliefert für das, was die AfD jetzt auch in Sachsen-Anhalt vorhat. Und deswegen, der CDU kann man vorhalten, dass das immer irgendwie eine Partei war ohne Strategie, die war nicht dazu in der Lage, deswegen haben sie auch die Hegemonie der Linken nicht brechen können. Deswegen werden irgendwie, wenn so jemand wie Sven Schulze, der jetzige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sich hinstellt und sagt, es drohen politische Säuberungen, ein gleichgeschalteter Staat und so weiter, dann denke ich mir halt auch so, ja, erstens ist es überzogen und zweitens, es ist ja nicht so, dass die deutsche Beamtenschaft seit den 68ern komplett unpolitisch und neutral war und einfach so ihr Ding gemacht hat. Also diese Kulturkämpfe kommen nicht aus dem Nichts und die Rechten wissen schon ganz gut, woran sie sich orientieren. Also es gibt einen Links-Gramscianismus, es gibt einen Rechts-Gramscianismus. Ja. Beide denken über kulturelle Hegemonie.
Genau, und da muss man tatsächlich sagen, das ist im Osten ist die AfD wahnsinnig erfolgreich damit. Also im digitalen Bereich natürlich, also weil sie halt die präsenteste Partei in den sozialen Medien ist. Facebook für die Boomer-Generation, Instagram und TikTok halt für die jüngeren Leute. Und dass sie gerade auf TikTok, ich glaube, der Ulrich Siegmund der hat doch 400.000 Abonnenten oder so, ne, auf TikTok.
Ja, also ich meine, ich habe auch mit so ein paar CDUlern drüber gesprochen, was sie dem entgegensetzen wollen. Dann hört man immer das Argument, naja, das ist doch so ein altes Bundesland, da benutzt doch kaum einer TikTok. Mag sein.
Ja.
Aber trotzdem ist die CDU gerade, steht sie ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Also ich meine, 15% in den Umfragewerten trennen sie von der AfD.
Hm.
Das heißt, tatsächlich so, jetzt, es gibt eine realistische Chance drauf, dass die AfD regiert. Und ich glaube, dass das der CDU nicht ganz klar ist. Und wenn sich jetzt, also was die CDU jetzt macht, ist, sie versucht so mehr oder weniger still schon so eine Kooperation mit der Linkspartei einzufädeln. Also sich tolerieren zu lassen, so ähnlich wie das in Sachsen geschieht und in Thüringen. Und liefert damit natürlich der AfD Munition, die sagt, ja, das Altparteienkartell verbündet sich gegen uns.
Mhm.
Dann halt war das auch so, Ende April hat das Parlament, also alle Fraktionen bis auf die AfD, Änderungen beschlossen, wie Prozesse weiter funktionieren sollen, nach ihrem Willen, selbst wenn die AfD die absolute Mehrheit kriegt im Landtag, wie sie der AfD es erschweren will, aus dem Rundfunkstaatsvertrag auszusteigen, mag alles legal sein, predigt halt natürlich dem Ruf des Parlaments und dem Ruf der parlamentarischen Demokratie. Also ich glaube, so die Polarisierung, die wir gerade in Sachsen-Anhalt erleben, ist vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was auch in anderen Bundesländern kommen könnte. Und deswegen ist es extrem interessant, was da gerade passiert.
Ja, genau. Und was ich eigentlich noch sagen würde, ist, es ist ja einfach nicht mehr möglich, die AfD langfristig von der Macht fernzuhalten. Das wird nicht passieren. Abgesehen davon ist es einfach auch undemokratisch. Und es ist halt auch, es weckt auch keine guten Assoziationen. Also man könnte natürlich jetzt eine Allparteienkoalition gegen die AfD bilden, aber das muss zwangsläufig scheitern, weil die CDU, die DNA der CDU und die DNA der Linkspartei passen einfach nicht zusammen. Selbst jetzt mit so einem Ramelow zum Beispiel, der ein gemäßigter Linkssozialdemokrat ist, mit dem die CDU sicherlich pragmatisch zusammenarbeiten könnte. Und die Linkspartei in den ländlichen Regionen ist auch nicht vergleichbar mit der völlig durchgeknallten Linkspartei, zum Beispiel in Berlin-Neukölln. Also auch mit irgendwelchen Antisemitismus gewinnst du auch keine Wählerstimmen in irgendwelchen Abbruchgegenden in Sachsen-Anhalt. Das ist so. Dementsprechend ist die Linkspartei da natürlich anders aufgestellt, aber sie ist sowieso eine urbane Partei. Und man muss auch dazu sagen, die AfD hat nun mal einfach das Erbe der Linkspartei oder früher PDS im Osten angetreten. Damals war die Ost-PDS oder Ost-Linkspartei war eine so eine Ostalgie-Jammerlappen-Nörgel-Ossi-Partei, die so DDR-Patriotismus so hochgehalten hat. Und das hat halt natürlich dann viele abgeholt, viele enttäuschte Ossis, die halt dann enttäuscht waren natürlich von den Versprechungen auf die blühende Landschaft, die nicht eingetreten sind, im Gegenteil. So, und das Erbe hat die AfD angetreten und da ist sie immens erfolgreich. Ja, und wie gesagt, was wollen halt dann die Parteien denen noch vorsetzen, wenn die AfD bei 41%, also auch das wird ja spannend. Was passiert denn dann überhaupt, wenn die AfD jetzt nicht die absolute Mehrheit hat, aber es gibt auch keine Möglichkeit auf eine andere Koalition, Minderheitenregierung, Unterdrückung der AfD, keine Ahnung. Also wie gesagt, auch jetzt in Sachsen sieht man es ja, hier in Sachsen, wo ich lebe, da gibt es eine Minderheitenregierung. Und die AfD steht hier in der letzten Umfrage bei 42%.
Ja, also ich glaube, das unvermeidliche Resultat wird sein, dass entweder bei den Wahlen jetzt in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg die AfD mit absoluter Mehrheit regieren wird oder woanders. Also die AfD hat sich längst darauf eingestellt. Und interessant ist auch, dass die Ost-AfD anders als die AfD im Westen alle Kooperation mit der CDU ausschließt. So, die wollen allein ihr Ding durchziehen. Die wollen keine Koalition mit der CDU und sie wollen, dass die CDU zappelt. In diesen Koalitionen mit Parteien, die kaum kompatibel sind und deren einziger Zweck ist es, die AfD zu verhindern. Also auch da ist die AfD im Osten, zumindest was ihre eigenen Bundesländer angeht, viel langfristiger und strategischer aufgestellt als im Westen. Was du sagst bezüglich, sie hat die Nachfolge der Linkspartei eingetreten. Es ist halt eine ganz eigene Form von so kollektivistischem Denken, die antreibt. Also ich würde sagen, die Linke nach der Wende hatte sogar eine sehr sehr wichtige Rolle, insofern ist, dass sie irgendwie es geschafft haben, dieses ganze Wutpotenzial halbwegs abzudämpfen, sodass die Nazis im Osten waren ein Riesenproblem, aber sie hatten nie eine populäre Massenbasis, eben weil so irgendwie die pragmatischen Ex-SED-Kader sie abgeholt hatten. Und was die AfD will, ist was anderes. Die wollen nicht irgendwie so eine sozialdemokratische Variante von Ex-SED-Kommunalpolitik, sondern so Leute wie Höcke oder Tillschneider, die nennen das den preußischen oder deutschen Sozialismus. Beziehen sich auf so Leute wie Oswald Spengler. Und genau deshalb finde ich auch die ganzen Nazi-Parallelen verkehrt. Eigentlich muss man diese rechtsradikale Ost-AfD denken vom frustrierten rechtsextremen Bürgertum der 20er Jahre her. Das ganze Sammelsurium der konservativen Revolution, Möller, Vandenbroek, Edgar Jung, Ernst Jünger und so weiter. Mhm. Also eigentlich noch so diese ganze Ursuppe noch vor Entstehung der Nazi-Herrschaft, die ebenfalls eine starke Hinwendung zum Teil auch zu Russland hatte, zur frühen Sowjetunion und die den Liberalismus und Kapitalismus abgelehnt hat. Das merkt man extrem stark auch bei diesem Entwurf. Und ich glaube, das ist den wenigsten Wählern klar, wen sie da vor sich haben, in welcher geistigen Tradition sie stehen, aber auch den wenigsten Journalisten klar, die so einen Höcke dann beim Wort nehmen, wenn er Sprüche verwendet, die an Nazi-Parolen erinnern. Das Ziel der AfD ist, in diesen Landesverbänden ist es nicht, den Nationalsozialismus zu rehabilitieren, und sie wollen auch nicht an ihn anknüpfen, aber sie wollen ihn verdrängen. Sie wollen nicht, dass von der Singularität der Shoah gesprochen wird. Sie wollen, dass der Nationalsozialismus einfach so mehr oder weniger sich auflöst im tausendjährigen Strom der deutschen Geschichte, wie sie sich ausdrücken würden. Sie wollen halt das Gedenken relativieren. Till Schneider schreibt im Wahlprogramm, dass er auch keine Gedenkstättenreisen mehr machen möchte. Es sollen halt lieber Reisen gemacht werden zu irgendwelchen deutschen Nationaldenkmälern. Und genau das ist halt, was die Rechte im Osten schon seit sehr, sehr langer Zeit anstrebt. Auch teilweise Neonazi-Strukturen wie die NPD wahrscheinlich ähnlich ist im Sinn.
Ja, ja, klar. Also ich meine, die NPD hat, das werde ich auch nie vergessen, die bei dem Holocaust-Gedenktag 27. Januar 2005, und man kann das, und ich finde, man muss das auch alles kritisieren, diesen ritualisierten Erinnerungskitsch und so, das hat Eike Geise und Wolfgang Port haben das schon in den 80er, 90er Jahren, viele kluge und Broder auch, haben schon viele kluge Dinge dazu gesagt und geschrieben. Das ist alles irgendwie auch fragwürdig und so, aber wie die NPD damals aufgetreten ist, weiß ich noch, vor über 20 Jahren bei diesem Holocaust-Gedenktag, Auschwitz-Gedenktag, und dann halt gesagt haben, sie gedenken nicht, sie stehen auch nicht auf, sondern sie möchten dann, wenn überhaupt, dann muss es auch ein Gedenken an den Bomben-Holocaust am deutschen Volk geben, und das ist halt so dermaßen brachial, das ist halt so... Da ist die AfD natürlich viel, viel smarter. Die würden ja nie vom Bomben-Holocaust fasern. Aber es ist schon so, wie du es sagst, ist natürlich dieses Gerede vom Schuldkult und so weiter. Das ist ein Teil der DNA der Partei fest verankert. Und ich finde, das passt auch, wenn der Tischner sagt, nee, keine Fahrt mehr zur Gedenkstelle, lieber zum, was weiß ich, Schlacht im Teutoburger Wald, da wird dann hingefahren oder, ne, oder hier Leipzig-Völkerschlacht. Ja, denkt man so, kann man sich alles angucken, aber das halt jetzt so verpflichtend dann für Schulbesuche. Irgendwie hat das so was unfreiwillig Komisches, weil das erinnert mich immer so an die, weiß ich, so junge Union, 14-jährige, 15-jährige junge Unionsspießer, die wir früher als Punks halt so verachtet haben, weil das halt die uncoolsten Typen überhaupt waren. Und die gibt es ja irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt kommt das halt aber auf so eine Art irgendwie wieder zurück. Und das ist auf einmal hip und cool. Das ist irgendwie, ich finde das so schräg irgendwie.
Das ist halt wirklich eigenartig. Also ich weiß nicht, ob du dir diesen vierstündigen Höcke-Podcast angehört hast.
Nee, kein Bock drauf. Hast du gemacht? Hast du komplett reingezogen?
Ich habe geschrieben. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht alle vier Stunden gehört, aber einen großen Teil.
Okay. Und mein Beileid.
Also ich glaube, das ist halt so, wenn du dir auch diese Sprache anhörst, das ist halt 19., frühes 20. Jahrhundert. Also man muss es schon sehr ernst nehmen, dass die AfD im Osten, die will nicht das Nazireich nach 1933, aber sie will die Geschichte vor 1933 zurückdrehen. In dem Podcast redet Höcke extrem lange über den Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag und so weiter. Also das ist das Weltbild, das diese Leute trägt.
Ja.
Es ist auch so ein sehr gefühlsmäßiges Verständnis von der deutschen Nation. Also du hast es erwähnt, die AfD will in Sachsen-Anhalt die Verunglückung des Deutschtums unter Strafe stellen. Und ich glaube, in diesem oder einem anderen Absatz wird auch Sachsen-Anhalt so als Herzkammer Deutschlands bezeichnet, weil die Merseburger Zaubersprüche das älteste Schriftdokument in deutscher Sprache seien. Also müsste erstmal ehrlich gesagt recherchieren, was das ist.
Ja.
Irgendwelche Runen auf irgendeinem Stein noch aus der vorchristlichen Zeit.
Ja.
Das ist halt so ein sehr, sehr esoterisches Volkstumsverständnis. Und es ist irgendwie eine Ironie der Geschichte, dass sie das ausgerechnet in Sachsen-Anhalt umsetzen wollen. Nach 40 Jahren Sozialismus und 35 Jahren mehr oder weniger gescheiterter Wendepolitik.
Hm. Ja, man muss sie halt ernst nehmen dabei. Ich habe mich lange wenig mit der AfD und vor allem mit diesem ganzen neuen Rechten beschäftigt, weil das einfach im Prinzip irgendwo irrelevant war, weil die hatten zwar Wahlerfolge, damals aber noch so auf der 10%-Ebene und so weiter. Und ich habe auch so Typen wie Höcke, wo es ja, da gab es ja immer Aufschrei um seine Reden da, Mahnmal der Schande und so weiter, oder Gaulands mit dem Vogelschiss und so weiter. Das ist alles aber auch schon 10 Jahre her. Und damals war die AfD nicht mal annähernd so stark und fest verankert, wie sie heute ist. Sie ist im Osten Volkspartei und sie schickt sich auch im Westen an, die Parlamente oder Parlamente haben sie eh schon erobert, sie sitzen überall, außer in Schleswig-Holstein, glaube ich, sitzen sie in jedem Bundesland im Parlament und sie sind jetzt auch bei den letzten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erfolgreich gewesen, in Baden-Württemberg waren sie relativ erfolgreich, also für ihre Maßstäbe und so weiter. Deswegen muss man sie ernst nehmen und muss auch angucken, was die Typen von sich geben und was sie dann im Zweifelsfall auch eben umsetzen wollen, und deswegen muss man sich mit der AfD auseinandersetzen, weil sie im Osten, das ist Mainstream, also ich fahre aus Leipzig raus, fahre hier in irgendeine kleinere Stadt oder in irgendeinen Kaff oder so und da ist das absoluter Mainstream. Das ist nicht irgendwie rebellisch oder so, weil auch in Leipzig, muss man sagen, auch Leipzig, die letzte Wahl hier, Leipzig ist zwiegespalten zwischen Blau und Rot, also Linkspartei Rot, und das ist für Leipzig auch bemerkenswert, weil Leipzig eigentlich so die linke Enklave in Sachsen halt ist, mit einer starken linken Szene und einem SPD-Oberbürgermeister und einer langjährigen Tradition auch hier, auch dass Neonazis wie Christian Worch, der immer versucht hat, nach Konnewitz zu marschieren oder zum Völkerstechmal, ja, das sah nie gut aus, muss man sagen, obwohl es ja natürlich auch eine militante Neonazi-Szene gab. Dementsprechend ist das schon bemerkenswert, und deswegen muss man die AfD mittlerweile sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen, das ist halt so, du hast recht, das hat was Esoterisches. Und auch das klingt tonal wieder wie so NPD-Fuzzis, die vor 20 Jahren gesagt haben, ja, das ist so, das Gefühl, ein Deutscher zu sein, das kann man nicht erklären. Das ist einfach so in uns drin und das ist auch so ein, ja genau, das ist so.
Das merkst du halt gerade bei solchen Leuten wie Till Schneider, das ist überhaupt eine interessante Figur, über die ich vielleicht schon mal schreiben werde, dass promovierter Islamwissenschaftler, sich mit der islamischen sunnitischen Rechtslehre beschäftigt und soll auf dem Gebiet tatsächlich auch sehr gut gewesen sein, bis er dann irgendwann diesen ganzen AfD-Kram gemacht hat. Und was du in seinem Wahlprogramm siehst, das ist, ich glaube, das ist auch so ein Denkfehler vieler Linker, dass sie versuchen, die Wahlerfolge Rechter nur sozusagen über Klassenpolitik zu erklären. Das sind eine Wähler, die sind abgehängt. Es gibt eine Regierung, die eine schlimme Austeritätspolitik macht, was Deutschland nicht stimmt. Die Regierung nimmt unendlich Schulden auf. Und deshalb wählen die Leute AfD. Aber ich glaube, die AfD schafft es halt, gerade im Osten, über bestimmte Ressentiments zu mobilisieren und eigentlich so Kulturreflexe, die mehr oder weniger unbewusst ablaufen. Im Wahlprogramm, wir haben schon diese Stelle mal rausgesucht, gegen Gender, Gaga an Schulen und pervers linke Ideologie und Frühsexualisierung unserer Kinder. Es kann ja sein, dass in bestimmten irgendwie Großstadtmilieus und so weiter in Schulen gegendert wird. In Sachsen-Anhalt, glaube ich, ist das nicht der Fall. Ich glaube auch nicht, also es gibt wahrscheinlich noch an manchen Schulen Russischunterricht oder so. Ich glaube nicht, dass das super kontrovers ist im Osten, dass Kinder teilweise noch Russisch lernen. Aber die AfD schreibt sich das in Sachsen-Anhalt auf die Fahnen.
Ja.
Sie sagen, zur Verteidigung unseres Landes müssen wir jetzt Gendersprache verbieten und Russisch erhalten. Ich glaube, das ist, damit knüpft sie halt an gewisse Aspekte, zum einen von der Ostidentität an und zum anderen an so ein Gefühl, da sind so die Anywheres im Westen, in Berlin, in Hamburg, in München, die können überall leben, die jetten um die Welt, die sind Teil von irgendwie so einer mehr oder weniger austauschbaren Elite und wir im Osten, wir gehören hier hin, wir können hier nicht weg, das ist unser Land und wir lassen uns das nicht nehmen.
Hast du gut zusammengefasst, ja, genau.
Das ist so mehr oder weniger das Feld, auf dem die AfD eigentlich sehr ähnlich wie viele andere populistische Parteien aufwirtschaften, und das hat im Osten halt so ein ganz, ganz spezifisches Lokalkolorit.
Ja, dazu, ich kann es immer nur wieder empfehlen, obwohl das Buch auch schon jetzt mittlerweile, glaube ich, 10 Jahre alt sein dürfte oder 8 oder 9 oder so, Das Ende der Illusion von Andreas Reckwitz. Da geht es genau darum, das fing nämlich damals ja an mit dem ersten Wahlerfolg von Donald Trump 2016 mit dem Brexit und so weiter, mit dem Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Also auch damals, als die AfD dann 2017 zum ersten Mal in den Bundestag einzog und so weiter, im Zuge der Flüchtlingskrise und so weiter. Und das beschreibt sehr, sehr gut genau das, was du gerade beschrieben hast. Großartige soziologische Schrift, kann ich nur jedem empfehlen, weil sich da nicht so viel verändert hat. Im Gegenteil, es hat sich noch verschärft. Nur das zeugt ja auch davon, dass die AfD auch von einem total manichäischen Weltbild halt ausgeht. Also dieses ganze Ding mit dem Gender-Gaga, wie sie es halt nennen, an Schulen. Also ich meine, ich war jetzt auch in den letzten Jahren öfter mal an Schulen in Sachsen-Anhalt und auch in Großstädten wie Magdeburg und Halle. Also da wird nicht gegendert. So, das ist halt einfach ein Thema. Ja, das mag sein, dass es in Berlin Prenzlauer Berg oder in Hamburg in Eimsbüttel so ist und so weiter. Ich habe das aber auch schon erlebt, auch in Hamburg an Vorzeigeschulen, in Winterhude beispielsweise, die, sagen wir mal, eher progressiv ausgerichtet sind auch. Also da gab es dann so Kurse zum Beispiel zu Geschlechtsidentitäten. Also man kennt ja die ausgedachten Geschlechter und so weiter. Und da hat mir dann die Lehrerin, die das angeboten hat, die auch wirklich klischeemäßig aussah, man kennt es ja so optisch halt, ne? Und die hat mir gesagt, ja, sie ist ganz enttäuscht, weil die Schüler interessiert das gar nicht. Weil ich dachte, ja, es interessiert auch im reichen, saturierten Westen, an Schulen, wo alles gut ist, wo es keine Probleme gibt mit mit bestimmten Klientel, dass auch da ist es einfach so, es juckt halt die meisten der Schülerinnen und Schüler halt nicht und das ist im Osten noch weiter verbreitet. Also wie gesagt, in Zerbst, glaube ich, das geringste Problem an Schulen ist, glaube ich, wirklich, dass dort irgendwer gendert und dass denen linksgrüne Perversionen eingeflößt werden. Das ist doch vollkommen irrelevant.
Das größte Problem ist, dass es in 20 Jahren halt wahrscheinlich kaum mehr Kinder in Schulen geben wird in Sachsen-Anhalt, wenn die Demografische Entwicklung so fortschreitet. Und auch da kommen wir zu einem wunden Punkt dieser Ost-AfD-Programmatik. So Leute wie Höcke oder auch die AfD in Sachsen-Anhalt, die sagen, wir brauchen keine kulturfremden Fachkräfte, wie sie das halt ausdrücken, also auch keine Arbeitsmigration. Wir brauchen KI zur Ersetzung einfacher Tätigkeiten und Geburtenpolitik. Problem ist aber, das hat man in Ungarn gesehen, wo wir jetzt 16 Jahre eine rechte Regierung unter Orban hatten. Die hatten einen erheblichen Teil, ich weiß nicht mehr, wie viel genau Prozent des BIP, aber einen erheblichen Teil ihres BIP investiert in Kinderprämien. Und die Geburtenrate ist trotzdem nicht gestiegen. Man kann sagen, klar, in den letzten Jahren hat Ungarn wirtschaftliche Probleme gehabt, die Reallöhne sind gesunken und letzten Endes wurde Orban deswegen auch abgewählt. Aber was die AfD hier nicht ganz versteht, ist, dass das Thema Kinderkriegen sich nicht allein durch ökonomische Anreize lösen lässt. Die Gründe, warum heute viele keine Kinder kriegen, ist, dass sie einfach banal mehr Freiheit wollen. Junge Frauen haben nicht mehr dieses Bild von irgendwie, sie müssen jetzt am Herd stehen und dass sich das deutsche Mutterkreuz verdienen. Also die AfD denkt da auch in gewisser Weise sozialistisch und glaubt halt, das ließe sich so durch irgendwie staatliche Geschenke umsteuern. Sie wird aber den demografischen Wandel erst recht in so einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt nicht aufhalten können. Und dann werden ihre Projekte wahrscheinlich auch zu einem großen Teil wirkungslos bleiben, auch im kulturpolitischen Bereich. Weil ich meine, wen willst du denn indoktrinieren? Die Boomer sind schon irgendwie rechts, aber halt noch DDR sozialisiert. Und wenn du kaum mehr junge Leute in Sachsen-Anhalt hast, und andere möglicherweise sowieso irgendwo anders ihre beruflichen Perspektiven sehen, dann beschränkt sich dein Einfluss halt auf irgendwie so ein paar abgehängte Dörfer und Vorstädte. Und das ist das, was sich die AfD nicht klar macht.
Ich finde es auch ganz interessant, bleiben wir nochmal beim Thema Schulen, weil du hast ja schon Russischunterricht, den es, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwo gibt in Sachsen-Anhalt, in manchen Schulen. Ja, das wollen sie ja verstärken. Also ich glaube jetzt beim Landesparteitag haben sie den Antrag wieder, glaube ich, zurückgenommen. Also das ist hier, glaube ich, nicht im Landtagsprogramm verankert, aber auf jeden Fall ist es ja völlig offensichtlich, dass gerade die Ost-AfD eine stark pro-russische Partei ist. So. Und also das speist sich natürlich aus dem klassischen Anti-Amerikanismus und aus der Feindschaft gegenüber dem Westen, die im Osten ganz, ganz anders noch verankert ist als in Westdeutschland. Und da knüpft sie natürlich auch an. Das ist auch kein Problem. Also ich glaube, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt. Das ist auch im Osten, das schreckt niemand ab. Also ich habe ja vor 2 Jahren war das ja, glaube ich, dieses auf Welt-TV, dieses Duell zwischen Höcke und dem, wie heißt der Typ, der so aussieht wie so ein, der Mario Vogt, hier der aus Thüringen, der Heini, der von der CDU. Auch so eine ganz farblose Gestalt irgendwie. Aber, und Höcke wirkt halt irgendwie, ich glaube, das ist halt schon etwas, was solchen Typen nicht bewusst ist, wenn die halt nicht vor ihresgleichen, die reden ja immer nur in Echokammern, die werden ja auch nicht selten in Talkshows eingeladen, wo sie tatsächlich mal mit Widerspruch konfrontiert werden, sondern die reden ja in der Regel nur in Echokammern vor Gleichgesinnten. Und Höcke, wenn der irgendwo auftritt, dann jubeln dem halt hunderte von Menschen auf irgendwelchen Marktplätzen zu. So, aber als der dann halt am Ende des Gesprächs, als die natürlich auf Russland kam, auf die pro-russischen Positionen, als der sich da einen abgestammelt hat, von wegen Putin sei doch ein Mann des Friedens und der will doch gar keinen Krieg und wir können doch so toll mit Russland zusammen, habe ich mir gedacht, meine Fresse, das ist ja wirklich unfassbar, was der Typ halt vor laufender Kamera gerade sagt. Dem muss doch klar sein, dass das vielleicht irgendwie in Thüringen gut ankommt, aber doch nicht auf der Bundesebene. Und das schreckt vielleicht im Westen noch viele Leute ab, aber im Osten, gut, da redet die AfD genauso, wie halt viele ihrer Wähler denken, das ist kein Problem. Deswegen ist auch dieses pro-russische, Russischunterricht an Schulen verstärken, mehr eine Russlandbindung, die Leugnung der Kriegsschuld Russlands beim Überfall auf die Ukraine, das ist ja Wahnsinn. Also, aber wie gesagt, auch das ist halt anscheinend im Osten ja überhaupt kein Problem, weil der Russe da ja, der große Bruder, das hat, kennt man, kennen ja viele noch. Und
Santos, auch im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, wird halt immer vom Ukraine-Krieg oder Ukraine-Konflikt oder so besprochen, gesprochen, während im Bundesprogramm der AfD ist halt von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Rede. Das ist nicht so, dass das jetzt prägend ist für die Realpolitik, auch der Bundestagsfraktion. Letztens hatte Weidel ja auch so einen absurden Auftritt, wo sie meinte, man darf den russischen Bären nicht provozieren. Die wissen halt, in welchem Teich sie fischen. Mhm. Aber im Osten ist das halt sehr anschlussfähig.
Gerade der Till Schneider war doch auch jetzt, der war doch auch schon auf Geburtstag von Wladimir Putin eingeladen in der russischen Botschaft.
Ja, absurd. Also der musste halt auch, sogar die Bundesspitze, der Bundesspitze ging das auch mal zu weit. Der wollte in den Donbass reisen, kurz bevor Russland sich diese Region per irgendwie Fake-Referendum angeschlossen hatte. Und dann hat die Bundesspitze gesagt, lass den Quatsch mal, das schadet uns. Es ist halt, da merkt man halt sehr stark die Bruchlinien innerhalb dieser Partei auch. Die bislang nicht so stark hervortraten, weil möglicherweise auch deshalb die AfD noch nie irgendwo regiert hat. Und in Sachsen-Anhalt wird man sehen, wohin das führt. Wo sich die Linken auch große Sorgen machen, ich glaube, auch das ist ein Punkt, der bislang noch nicht so stark auftaucht. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hatte letztens auch so eine irgendwie einigermaßen pseudowissenschaftliche Studie vorgestellt, was passieren würde, wenn die AfD in Sachsen an die Macht kommt. Die machen sich natürlich extrem Sorgen um die Förderung von NGOs.
Ja, klar. Das ist ja klar. Das betrifft sie ja direkt. Also.
Nur interessant ist halt, was die AfD machen will, ist wieder ein Spiegelbild linker Kulturpolitik. Die Linken haben ihr Vorfeld gefördert, in ganz Deutschland, Sachsen halt auch. Fairerweise muss man sagen, nicht alles daran war schlecht. Also ich glaube, irgendwelche so Antifa-Jugendzentren mit trotzdem des ganzen Quatsches, den sie gemacht haben, haben am Ende sicher auch manchen Jugendlichen geholfen, aus irgendwelchen braunen Nestern rauszukommen. Auch da muss man auch sagen, es wurde natürlich Geld nach Gesinnung verteilt. Und die AfD möchte das genauso machen. Die möchte fördern nur noch, wenn es ein patriotisches Bekenntnis gibt. Möchte auch. Und ich glaube, das ist illusorisch, weil Staatsbürgerschaftsrecht kannst du nicht als Bundesland anpassen, aber die wollen Staatsbürgerschaft nur mit patriotischem Bekenntnis vergeben. Also im Grunde ist es der Versuch, so einen rechten Gesinnungsstaat in Ostdeutschland aufzubauen, mit Methoden, die so angerissen werden. Es gibt natürlich auch so Angstbilder. Also der Antonio-Stiftung meint so, ja, dann, sobald die das Innenministerium unter Kontrolle haben, wird die AfD rechte Straftäter nicht verfolgen. Die Polizei ist aber durch das Strafrecht dazu gezwungen, von Amts wegen zu ermitteln, egal wer irgendwen angreift. Das ist Bundesrecht. Das kann die AfD nicht ändern. Und ich glaube halt so, was mir sehr fehlt, gerade in der Debatte, ist so eine nüchterne Auseinandersetzung mit dem, was geht und dem, was nicht geht. Und so nicht jede Wahl, wo die AfD eine Mehrheit bekommt, heißt automatisch 1933 und Staatsstreich. Das ist halt das Problem bei solchen Leuten wie der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch der CDU und SPD, dass da komplett der realistische Blick fehlt.
Absolut, ja. Und wie gesagt, das sind ja markige Worte, Staatsstreich, politische Säuberung. Jetzt habe ich, wenn man einfach nur mal googelt hier AfD, Sachsen-Anhalt und dann zum Beispiel hier, was ist das hier? Ja, genau, da kommt zum Beispiel auch eine, gleich hier Szenario Sachsen-Anhalt in den Händen der AfD von der Amadeo-Antonio-Stiftung oder Kampakt, so frauenfeindlich ist die AfD in Sachsen-Anhalt oder, ich meine, das ist ja hier, was hatte ich noch hier? Monopolmagazin, das ist, ich weiß, kenne ich gar nicht.
Kunstmagazin,
glaube ich, genau. Und die schreiben dann hier Machtergreifung der AfD. Was sie dann, das ist natürlich auch extremer Populismus, die Clickbait-Überschrift, sie relativieren das dann selber in dem Text, dass eine Machtergreifung jetzt vielleicht nicht ganz so korrekt ist. Auch die NSDAP hat nicht die Macht ergriffen, sondern es war eine Machtübertragung. So, das relativieren, schreiben sie dann auch selber, aber die Überschrift ist halt wichtig. Aber in Clickbait-Zeiten, 15 Sekunden TikTok-Aufmerksamkeit, reicht das ja schon. Und das ist natürlich völlig hysterische Hysterisierung. Genau, aber das ist natürlich klar, warum macht das Kampakt oder Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist ja klar, weil die Schiss haben, dass sie keine Gelder mehr kriegen. Die sind ja direkt davon, die sind direkt von dem Staat abhängig. Und wenn halt die AfD an die Macht kommt, wird die denen natürlich, das wird ja sicherlich passieren. Also das ist ja auch auf Länderebene machbar, dass die AfD sagt, nee, ihr kriegt halt nichts mehr. Also gibt es ja schon konkrete Androhungen zum Beispiel. Aber es wird nicht nur diese Gesinnungs-NGOs treffen, sondern es wird eben auch Institutionen treffen, die einfach ganz normale Gedenkarbeit machen. Also die nicht politisch sind, sondern die einfach sich darum kümmern, zum Beispiel, dass die Erinnerung an die Shoah, an jüdische Opfer, die in Sachsen-Anhalt, die wirklich deportiert wurden, und zwar in Vernichtungslager, dass das Gedenken und die Erinnerung an die hochgehalten wird, die aber keine ideologischen Background haben, wie eben eine Amadeo-Antonio-Stiftung. So, genau.
Also das Problem ist halt jetzt einfach mit diesen Kulturkämpfen, die wir erleben, so nach so einer mehr oder weniger linken Jahrzehnt schwingt das Pendel jetzt zurück und zertrümmert hat alles mit voller Wucht und selbst die vernünftigen Sachen. Und so, wenn ich mir zum Beispiel das durchgucke, was die Amadeo-Antonio-Stiftung da so als Gegenmaßnahme empfiehlt, die Zivilgesellschaft, womit sie natürlich die NGOs meinen, soll sich unabhängig vom Staat aufstellen. Denke ich mir so, das ist das, was Liberale euch seit 20 Jahren sagen. Hört auf mit dieser staatssubventionierten Kultur- und NGO-Landschaft. Hm. Weil gerade das auch Institutionen, die ernst zu nehmen sind in dem, was sie machen und die gute Arbeit machen, angreifbar macht. Gerade auch von dieser rechten Seite zu sagen, hier guck mal, die hängen alle in einem Komplex drin. Es würde sie auch unabhängiger machen, wenn sie, wie das in angelsächsischen Ländern der Fall ist, wenn sie private Geldgeber, Mäzene, Philanthropen und so weiter hätten, wären sie nicht abhängig davon, welche Partei jetzt an der Macht ist. So. Und gerade, dass sich dieser Filz herausgebildet hat, macht auch zum Beispiel Gedenkstätten, aber die ist extrem angreifbar, weil wenn die AfD an der Macht kommt, schreiben sie auch im Wahlprogramm keinen Cent mehr. Mhm. Und also da finde ich die Sorgen auch berechtigt, dass man sich fragt, okay, wenn eine junge Generation so aufwächst, Thema Schulpflicht hatten wir noch nicht, aber die AfD will die in Sachsen-Anhalt zumindest auch abschwächen. Dann kann man sich schon die Frage stellen, okay, was für eine Generation wächst dann dort heran?
Ja, du hast es gerade gesagt, das ist ja das rechte Spiegelbild zu dem Kulturkampf, den die Linken halt über Jahrzehnte sehr erfolgreich geführt haben, der jetzt aber an sein Ende kommt. Ich finde das zum Beispiel, man sieht das einfach rein schon an dem Instagram-Beitrag der NZZ, also die Promo für deinen Artikel, für diesen Der andere Blick. Das ist ja eine Paywall-Artikel und ich nehme an, die allermeisten, die da kommentiert haben, haben den gar nicht gelesen. So, die sind einfach nur, obwohl du ja eigentlich, also ich meine, du schreibst, du kritisierst ja in der Überschrift, kritisierst du ja diese hysterische Aussage von Georg Mayer, von wegen hier Staatsstreich und so weiter, aber du kritisierst ja auch die AfD und das ist ja doch noch durchaus lesbar und das reicht ja schon für dieses Milieu. Das sind genau dieselben Jammerlappen wie diese linken Heulsusen, die woken progressiven Heulsusen. Das ist genau dasselbe, exakte Spiegelbild, die sagen, wie kannst du nur, und es ist halt einfach, es ist auch langweilig, dieser Kulturkampf, es ist so langweilig, aber genau das, die AfD wird und ihr ganzes Vorfeld und ihre Wähler, die werden genau dasselbe machen wie das, was die Linken vorher sehr erfolgreich gemacht haben. Rechtskramschianismus und so weiter. Ja klar, die haben auch alle Gramsci gelesen.
Übrigens halt, glaube ich, so, dass deswegen finde ich so ein bisschen diesen politischen Mitte-Kult in Deutschland so sehr, sehr merkwürdig. Es war ja gerade die politische Mitte in den letzten 16 Jahren Merkel, aber auch unter sehr, sehr vielen Landesregierungen, die den Kulturkampf gerade nicht geführt hat. Die dachte, man kann einfach nur so technokratisch durchregieren und muss sich mit grundsätzlichen Fragen der Weltanschauung, so grob gesagt, wer sind wir, was wollen wir sein, müsste man sich damit nicht beschäftigen, wir sind keine Deutsche, wir sind Europäer, es geht einfach nur darum, irgendwie die Konjunktur stabil zu halten, alles andere ist egal. So, das heißt, man hat den Kulturkampf zunächst mal den Linksalternativen überlassen, den Grünen, den 68ern, die durch die Institutionen marschiert sind, und dann eben den Rechten. So. Und jetzt stehen die SPD und die CDU planlos da und verfallen in Panik, und merken, dass das, was vielleicht hätte möglich sein können, also irgendwie darauf hinzuwirken, dass es eine Öffentlichkeit gibt, in der solche Auseinandersetzungen zivilisiert ausgetragen werden, in dieser Form nicht existiert, zumindest online, und dass das, was man sich als im Habermasschen Sinne bürgerliche Öffentlichkeit ausgemalt hat, dass das erodiert. So, das merkt man auch daran, wie heute so Medienspins funktionieren und von unterschiedlichen Seiten gesetzt werden. Will jetzt nicht zu viel über meine Arbeit quatschen, aber ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang: bin vor einer Woche ungefähr recht zufällig auf so ein CDU-Papier gestoßen über die AfD, das auch mit extremen Unterstellungen arbeitet und genau diesen Quatsch auch wieder aufwärmt von Nazi-Partei wollen in einen Parteienstaat wie in der DDR und im Nationalsozialismus, sind durch die Bank rechtsextrem und antisemitisch, weil sie in ihrer Vorstellung die Eliten dem Volk gegenüberstellen, und was war das Dritte?
Wie unten Deportationspläne wahrscheinlich.
Genau, sie wollen Millionen deportieren, weil sie von Remigration sprechen. Das heißt, so eine Partei, die den Kulturkampf über die letzten Jahrzehnte komplett verschlafen hatte, reagiert jetzt panisch und liefert der AfD Munition. Und natürlich ist klar, dass die AfD sich dann als verfolgte Unschuld inszeniert, während die Linken sagen, ha toll, die CDU hat es endlich erkannt. Aber, schreibt die Taz, sie thematisieren nicht die Transfeindlichkeit der AfD. Also es ist halt so, ich habe den Eindruck, wir bewegen uns auf so eine digitale Medienöffentlichkeit zu. Wir holen natürlich etwas nach, was in den USA und anderswo schon längst gibt, aber wo es überhaupt keine gemeinsame Verständigungsgrundlage gibt. Jeder bastelt sich irgendeinen Spin aus dem, was so an die Oberfläche kommt, und der versucht, sich einfach sachlich auseinanderzusetzen damit, okay, wie gefährlich ist die AfD wirklich? Wo ist sie möglicherweise sogar ungefährlich? Wo hat sie komplett platte Konzepte, die politisch nichts verwirklichen sind? Das findet gar nicht statt, sondern entweder Nazi-Partei oder vom linksgrünen Mainstream und den Altparteien unterdrückte Freiheitsbewegung. Ja. So. Das ist mehr oder weniger, glaube ich, auch das, was im Osten gerade stattfindet.
Ja, und das sind die beiden Lager, die sich völlig unversöhnlich gegenüberstehen. Und das wird, meine Prognose, das wird man auch nicht mehr kitten können. Also das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen. Wenn die AfD tatsächlich, und das wird irgendwann passieren, wenn nicht in Sachsen-Anhalt, dann vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwann in den nächsten Jahren in Sachsen dann oder so, es wird irgendwann passieren, dass die AfD Regierungsgewalt bekommt, und zwar als alleinige regierende Partei. Dann wird man sehen, das wird sich noch weiter verschärfen. Andererseits ist es ja so, da, wo die AfD tatsächlich schon politische Macht hat, zum Beispiel in hier diesem Landkreis Sonnenberg, ich weiß das schon gar nicht mehr, das war ja auch ein hysterischer Aufschrei vor ein paar Jahren. Ich glaube, vor 3 Jahren war es ja, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen von den Typen, weil niemand mehr darüber redet. Wie ist denn der Typ? Der, weißt du noch?
Lass mich mal kurz googeln.
Ja, der Landrat geworden ist und dann sich so ein Demokratiecheck unterziehen musste.
Der Sessemann, ja.
Ja, genau, der Sessemann, genau, ja. Das war ja auch, also ich fand ja auch die Hysterie, obwohl das ist ja Thüringen. Und Thüringen ist ja nun wirklich, das ist ja auch der Landesverband da, der Höcke-Landesverband, das ist ja wirklich ganz weit rechts außen. Aber trotzdem, die Hysterie schlug hohe Wellen und dann schlussendlich hat man aber nie wieder was von dem Typen gehört. Aber die haben ja da auch bei einer Landratswahl Politik, also Wahlwerbung gemacht mit bundespolitischen Themen. Aber Landrat kann nichts verändern auf Bundesebene.
Das zeigt auch, wie ausgedünnt Politik im ländlichen Raum ist. Also bei dem Sesselmann ist auch interessant, dass der zumindest für Thüringer Verhältnisse relativ gemäßigt ist. Der gehört nicht zum Öckelager und hatte mit dem auch Stress. Mhm. Aber ganz abgesehen davon ist, das ist auch, glaube ich, ein Problem der Medienbranche, dass jetzt jede Bürgermeister-Landratswahl zu so einem Schicksalsereignis aufgebauscht wird. Letztens hat die AfD in Brandenburg ihren ersten Bürgermeister stellen können in Zedenick.
Ja, stimmt. Warum? Der Stadtgewitz, den kenne ich noch von früher, als er damals noch diese Freiheit, diese Mini-Partei, ja, zum AfD-Vorläufer-Splitterpartei war.
Das ist, glaube ich, auch diese Partei gewesen, wo Stürzenberger auch aktiv war.
Ja, genau.
Das ist überhaupt keine Schicksalswahl gewesen. Das Problem ist halt, dass ich glaube, bis auf die FDP gab es quasi gar keine anderen Kandidaten von anderen Parteien.
Ja.
Und was die AfD im Osten schafft, ist halt diese Lücken zu besetzen. Und eigentlich auch so, also es ist ja nicht so, dass alle Menschen im Osten jetzt so krass politisiert sind, sondern die AfD geht halt irgendwo hin, macht irgendwo eine Kneipe auf, macht Infostände, verteilt Bratwurst und sagt halt hier, ich bin der Typ von nebenan, was liegt dir auf dem Herzen? So, übrigens versucht die Linkspartei das jetzt auch gerade. Wenigstens eine Partei, die, auch, obwohl sie komplett gestört ist, versucht irgendwie Konsequenzen draus zu ziehen, was die AfD macht. Aber die AfD inszeniert sich halt als Partei des kleinen Mannes und das mit Erfolg und besetzt die Lücken, die andere hinterlassen. Also du hast ja kaum mehr irgendwelche SPD-Ortsverbände, weder, also im Osten sowieso nicht, aber auch selbst im Ruhrgebiet, wo die mal stark waren, hast du weiße Flecken auf der Landkarte, bei der CDU genauso. Mhm. Die weißen Flecken werden halt irgendwann blau.
Ja, auch das erinnert mich wieder an die Zeit von vor 20 Jahren. Da war ich relativ oft in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, weil die NPD damals ja eingezogen ist in den Landtag 2006. Ich war 3 Wochen im September da oder ja, so 2,5 Wochen oder so bis zum Wahlabend, bis zum 17. September 2006. Und ich bin da auch bewusst in diese ganzen Käfer gefahren, wo die NPD halt ihre Infostände gemacht hat, wo es natürlich keinen Gegenprotest gab. Und wo auch Typen wie Udo Pasteur sehen, heute keiner mehr kennt, aber damals war der ja relativ medial sehr präsent, der war ja Fraktionsvorsitzender der NPD-Landtagsfraktion im MV. Das war so ein Westentaschen-Goebbels, ein ganz, ganz ekliger Typ, aber der hat es sehr geschickt verstanden, sich zu inszenieren als Kumpeltyp, als bürgernaher Zuhörer, als Freund des kleinen Mannes. Und das hat wunderbar funktioniert, muss man sagen, in den ländlichen Regionen. MacPom ist auch ein Flächenland. Und es war damals schon so, dass dann danach war natürlich der große Schock. Bei den ganzen Qualitätsmedien, ich weiß noch, die Zeit hatte dann damals dann recherchiert, wie kann das denn sein, dass die NPD in bestimmten Regionen in Ostvorpommern gerade bis zu 40% hat, wo man auch mal sagen muss, ja, da leben halt dann so 1000 Leute in dem Ort. Und da ist es jetzt nicht so schwer, in Anführungszeichen, so hohe Prozentzahlen zu kriegen. Aber die interessante Frage war natürlich, ja, wo sind denn die anderen Parteien? Wieso gibt es da keine CDU, keine SPD? Grüne sowieso nicht, die haben ja nie eine Rolle gespielt in den Regionen da, FDP auch nicht. Aber wo sind denn die Parteien? Und das ist ja tatsächlich, das hat sich ja fortgesetzt. Da hat sich ja gar nichts dran geändert. Wo damals schon gesagt wurde, Jan Ueckermünde und so weiter. Es gibt so einen Film, Herr Wichmann von der CDU, der ist so...
Ja,
also, das ist so unfreiwillig komisch, wie dieser arme Mann, ich glaube in Brandenburg, in den ländlichen Regionen Brandenburg für die CDU Wahlkampf macht und keine Sau interessiert's. Und er ist wirklich ein hochmotivierter, engagierter Mann, aber wirklich, das ist so traurig, das mit anzusehen. Und das hattest du schon vor 20, 30 Jahren in diesen Regionen. Da hat sich ja nichts verändert.
Die lustigste Szene war einmal, wo da irgendwie so ein DDR-Rentner Marx zitiert und sagt, die Konzentration des internationalen Kapitals wird zum Problem. Und sagt der Wichmann, ja, das verstehe ich natürlich. Das andere war irgendwie in so einer Kneipe, wo da einer sagt, ja, also das mit den Schwulen, das geht mir jetzt zu weit, dass die jetzt auch Rechte haben. Und dann sagt der Wichmann, ja, da gehen wir auch ran. Also, das zeigt halt auch so, ich glaube so, es ist Quatsch, wenn Leute sagen, die AfD ist eigentlich nur die CDU der 80er Jahre, aber also, sie wird so von vielen wahrgenommen.
Ja.
Die sagen irgendwie so, unter Merkel war vieles nicht mehr sagbar, man darf sich nicht mehr auf die deutsche Kultur positiv beziehen. Und die AfD, das ist ja eigentlich nur so Franz Josef Strauß. So, das ist ja der alte Westen, den wir noch damals im Westfernsehen bewundert haben. Und das sind doch ganz normale Leute. Also die AfD bedient halt auch ein starkes kulturelles Bedürfnis und funktioniert insofern ganz anders als zum Beispiel die Linke nach der Wende, die noch so ein bisschen irgendwie DDR-Nostalgie transportiert hat. Die AfD kann irgendwie beides zusammenbringen. Das merkst du auch bei Höcke, dass er sowohl für manche so das verkörpert, was vielleicht mal irgendwie eine bessere Bundesrepublik gewesen sein könnte, aber auch, dass er sagt, an der DDR war nicht alles schlecht.
Genau, aber man wird sehen, wir werden es sehen, was dann passiert, wenn sie tatsächlich dann die Regierungsmacht erringen und dann wird man sehen, wie ihre Politik aussieht, weil Kulturkampf macht nicht satt, weder von links noch von rechts. Und die Probleme, die wir geschildert haben, die in Sachsen-Anhalt dringend sind, das wird ein rechtes kulturpolitisches Programm in keiner Weise verändern, keiner Weise lösen. Das sorgt nicht dafür, dass dort wieder Arbeitsplätze entstehen, sich neue Industrie dass sich dort neue Industrie ansiedelt. Es wird nicht dazu führen, dass halt die Deutschen wieder mehr Kinder zeugen. Das wird alles nicht passieren. Und dementsprechend werden wir sehen, wie sich das verändert, ob die AfD dann wirklich das, was sie ja, das ist ja das Problem auch einfach, das ist so dieses Heilsversprechen, nur die AfD, das schreiben sie ja auch ganz offen, sagen sie es ja auch ganz, nur wir sind diejenigen und das hat schon, es knüpft schon, das hat schon was Totalitäres. Und dementsprechend, ja, werden wir sehen, ne, ob dann das so, das ist, ob sie dann das die Verwaltung vom Garten Eden stellen. Ich habe da meine Zweifel, ehrlich gesagt.
Totalitär würde ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen, es ist halt so ein Slopulism. Also das ist ein ist ein ganz guter Begriff, den ich von Twitter kenne, mit Slop sind ja so diese AI-Kacheln gemeint, auf die gerade Boomer immer gerne reinfallen, weil das sieht ja so echt aus. Und dann hast du irgendwelche alarmistischen Überschriften, was weiß ich was, linksgrüne Meinungspolizei führt Ulrich Siegmund ab, keine Ahnung was, und dann verschwindet das nach ein paar Tagen wieder, weil das halt Quatsch ist. Also ich glaube, man muss halt einfach gucken, was real möglich ist. Und für die Rechten war Viktor Orban ja lange ein Vorbild. Und so, ich denke nicht, dass die AfD 16 Jahre in Sachsen-Anhalt regieren wird. Ich glaube, das könnte auch alles viel, viel früher vorbeigehen. Aber gerade bei Orban hast du gesehen, Orban hat auch sehr lange geschafft, Wählermassen zu mobilisieren über kulturelle Themen, wo es aus meiner Sicht auch irgendwie nachvollziehbaren Unmut gibt. Man will nicht aus Brüssel gegängelt werden, man will keine Masseneinwanderung aus muslimischen Ländern und so weiter. Möglicherweise gab es auch in Ungarn längere Zeit so eine gewisse Russland-Affinität. Aber Orban wurde abgewählt, weil die Reallöhne sanken und weil es sich kaum noch lohnt, in Ungarn eine Familie zu gründen, selbst wenn der Staat dich mit Geld vollpumpt. Du hast eigentlich kaum irgendeine Zukunftsaussicht. Und es wird Politik vor allem für die Alten gemacht. Und so, wenn Rechte das kopieren wollen, denke ich mir, okay, viel Spaß. In dem krisenhaften Zustand, in dem der Osten jetzt ist, könnte das Ganze auch schon viel schneller scheitern. Und dann denke ich mir, okay, gucken wir mal, wie das dann ist, wenn es so wird.
Genau. Dann würde ich sagen, unterhalten wir uns dann einfach dann nochmal und werden dann ein Fazit ziehen, was man nicht nach 2 Wochen ziehen kann, natürlich nicht, aber wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, in dem Sinne, Nathan, ich danke dir. Das war ein super gutes Gespräch. Sehr interessant. Ich verlinke natürlich auch ich verlinke dich als NZZ-Autoren und so weiter. Also Nathans Texte immer bitte lesen. Ja, sehr gut.
Hier kann dann jeder auf.
Genau. Und in dem Sinne, ja, dann wünsche ich dir frohe Pfingsten und freue mich auf die Fortsetzung des Gesprächs und dann werden wir sehen, was denn
danke
alles
für
so.
Die Einladung und ebenso.
Was denn?
Danke für die Einladung und ebenso.
Genau. Und dann werden wir sehen, was dann die AfD alles so möglich gemacht hat, wenn sie dann regiert. In dem Sinne, bis demnächst.